Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Stiftung Leben pur. In dieser zweiten Folge zum Thema Körperlichkeit und Sexualität beleuchten wir Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der praktischen Umsetzung. Mein Name ist Lea Höfer, ich bin Sonderpädagogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Leben pur und ich bin heute im Gespräch mit Ilona Westphal. Sie ist Sonderpädagogin und Sexualbildnerin. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Frau Westphal. Vielen Dank, dass Sie diese Podcast-Folge mit Ihrer Expertise bereichern und sich meinen Fragen stellen. Und damit möchte ich auch direkt beginnen. Könnten Sie sich einmal kurz vorstellen und erklären, wie Sie zu diesem Thema gekommen sind und vielleicht auch, wie Ihre bisherige Arbeit mit diesem Thema aussieht?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich überlege jetzt gerade, wie weit ich aushole. Also Sie haben ja schon gesagt, ich bin auch Sonderpädagogin mit den Förderschwerpunkten geistige und emotionale und soziale Entwicklung und habe mich für das Thema Sexualität und ja vielleicht so vergessene Gruppen oder vergessene Themen eigentlich schon immer sehr interessiert. Und so im Studium war das Thema Menschen mit komplexer Behinderung auch eher am Rande betrachtet. Das kam dann auch in meiner Berufsbiografie dann auch erst später, also vor ein paar Jahren aus der Praxis heraus, dann nochmal eine großer Wucht an mich ran. Und ja, als Sonderpädagogin und Sexualpädagogin oder Sexualbildnerin, wie Sie es gesagt haben, war ich auch eine Zeit lang als Wohnbereichsleitung tätig und dort ist es mir halt in der Praxis dann nochmal sehr aufgefallen. Also ist ja eigentlich eher theoriebestätigend, ne? Man kennt es ja aus der Literatur, wie es halt um das Thema Sexualität und Menschen mit komplexer Behinderung bestellt ist. Und ja, das hat mich dann doch nochmal ganz anders betroffen, sage ich mal, oder getroffen, auch wirklich zu sehen, okay, wie ist es eigentlich wirklich auch in der Praxis mit dem Thema und dem Personenkreis. Und so fing das an, dass ich halt dann ja letztendlich auch aus der Praxis heraus mir Gedanken gemacht habe und es auch dann anfing zu sprudeln mit der Intensivierung der Auseinandersetzung mit dieser Verschränkung der Themen. Was kann man tun und was fehlt eigentlich auch in der Praxis? Also diese ganzen Fragezeichen, die sind mir ja auch entgegengetragen worden in der Rolle auch. Und auf der Recherche quasi nach etwas, was man auch Mitarbeitenden oder Betreuungspersonen an die Hand geben kann zum Thema Sexualität und komplexer Behinderung. Ja, da bin ich auf nichts gestoßen. So, und daraus hat sich dann im Prinzip ja die Arbeit entwickelt, also in dem LIS-Konzept, da werden wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen, noch intensiver, also Lust, Interessen stärken und vor allen Dingen auch eine lustorientierte Sexualität oder insbesondere auch eine ja selbstbestimmte Sexualität des Personenkreises zu fördern, war für mich da im Vordergrund, weil es da einfach schon an den ja Grundständen letztlich fehlt. Also wirklich ganz, ganz am Anfang, ja ganz grundständig, sage ich mal, sind da einfach massive Lücken. Und ja, und das ist im Prinzip das, wo ich auch immer noch dran arbeite. Und ich nehme es schon mal so vorweg, das Konzept ist im Prinzip auch entstanden aus einer Projektarbeit, die ich in meiner Weiterbildung auch zur Sexualpädagogin gemacht habe, ist dann ja professionalisiert worden. Also ich habe eben auch mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, mehrere Jahre an der Uni Flensburg, zuletzt an der Uni Erfurt als Vertretung. Und dort konnte ich dann auch diese Überlegung zu dem Konzept mit Studierenden auch nochmal ja auseinandernehmen, sage ich mal, weiterentwickeln und auf Herz und Nieren prüfen. Durfte das Konzept auch ja vorstellen auf der Fachtagung der Stiftung Leben pur in München und in Hamburg, auch an anderen Orten. Und bin jetzt immer noch in dem Prozess sozusagen, das abzurunden. Und wie man schon erahnen kann, auch hier zeigen sich einfach mit jeder Erkenntnis, die man hat, nochmal ein Vielfaches mehr Fragezeichen. Also es ist dann doch relativ umfangreich und eben auch eine Ein-Personen-Geschichte. Das heißt, ich mache das quasi selbst so ohne Unterstützung. Das heißt, das ist natürlich dann auch eine Ressourcenfrage, wie intensiv jetzt ich dann auch an der Finalisierung arbeiten kann. Aber da bin ich in der Tat dran.
Sehr spannend. Wir merken schon, es ist ein sehr vielfältiges Thema und Sie sprudeln. Ich freue mich sehr, dass wir heute da ganz vielen Dingen auf den Grund gehen können. Und ich würde vorschlagen, wir gehen direkt inhaltlich ins Thema. Was ich so spannend an dem Thema finde und auch an Ihrem Artikel, den Sie bei uns auch veröffentlicht haben, da wird auch deutlich, es ist einfach ein Thema, das alle Menschen betrifft. Und ich finde, daran kann man auch immer die Relevanz an sich klar machen und irgendwie auch die Menschen, eigentlich alle Menschen abholen, weil Sexualität betrifft alle Menschen. Und zum Einstieg meine Frage an Sie, wo und in welchen Lebensbereichen spielt denn das Thema Sexualität überall eine Rolle?
Ja, eigentlich in allen. Also wenn man vom erweiterten Begriff der Sexualität ausgeht und eben nicht nur auf den Kern sozusagen oder das alte Bild von Sexualität, nämlich dass es fortpflanzungsbezogen ist, dann spielt es in allen Lebensbereichen eine Rolle, weil Sexualität ja inzwischen, also sind sich da auch, ist der Fachdiskurs sich da auch einig, halt als etwas Ganzheitliches zu betrachten ist, eine Lebensenergie, davon spricht man, etwas, das einen begleitet, also wirklich über die gesamte Lebensspanne, in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Wir sind sexuelle Wesen und allein die Art, sage ich immer so, wie wir uns kleiden, wie wir uns zeigen, wie wir uns bewegen, all das ist auch eine Art des sexuellen Ausdrucks, ohne dass es jetzt etwas mit Geschlechtsverkehr zum Beispiel im direkten Sinne zu tun haben muss. Also das muss man wirklich weit gefasst betrachten und Sexualität, ja, ist etwas, was auch ganz stark an Identität gekoppelt ist. Und das ist ja auch ein Thema, was uns wirklich alle betrifft und sich eben auch durch alle Lebensbereiche durchzieht, weil es etwas ganz Grundlegendes unserer Persönlichkeit ist.
Sehr spannend und ich glaube, sehr wichtig, dass wir auch diesen Begriff Sexualität direkt von Anfang an jetzt so weit fassen und verstehen, dass die nachfolgenden Ausführungen sich alle eben auf so ein weites Verständnis von Sexualität beziehen. Und einen wichtigen Begriff, der jetzt auch öfter wahrscheinlich aufkommen wird, ist die sexuelle Selbstbestimmung. Könnten Sie diesen auch einmal kurz erklären?
Ja, also erstmal ist zu sagen, dass also Selbstbestimmung, also das Recht auf Selbstbestimmung im Allgemeinen über das eigene Leben, ja eigentlich auch in allen Lebensbereichen zu bestimmen, ist ein Menschenrecht, ein grundlegendes Recht, ist auch in Deutschland abzuleiten aus dem Artikel 2 des Grundgesetzes. Und die sexuelle Selbstbestimmung, die bezieht sich eben auf alles, was wieder weit gefasst irgendwie mit Sexualität zu tun hat. Das kann Reproduktion sein, das kann Beziehung, Partnerschaft, Familie sein, das kann aber auch Wohnort sein, also mit wem lebe ich im engeren Kontext zusammen, aber auch ganz konkret betrachtet, welche Art der Auslebung von Sexualität möchte ich, was gefällt mir, also welche Stimulation gefällt mir, was mache ich da, wo gehe ich hin, mit wem verbringe ich meine Zeit oder aber auch Gewaltschutz, also was passiert mit meinem Körper, ne? Und das Thema Verhütung von Schwangerschaft, im Personenkreis Menschen mit Behinderung auch ein großes Thema, wenn es um sexuelle Selbstbestimmung geht, weil da dieses Recht eben ganz häufig nicht beachtet wird, sondern ja, Verhütung sozusagen ohne Aufklärung oder auch ohne das Wissen der Personen durchgeführt wird, indem zum Beispiel hormonelle Präparate in den Frühstücksjoghurt mit eingerührt werden oder, ja. Oder auch das Verwenden der 3-Monats-Spritze. Das ist alles auch Teil der sexuellen Selbstbestimmung und die kann eben nicht allein stehen. Also wir können sexuelle Selbstbestimmung nicht unterstützen oder fördern, wenn wir nicht auch im Allgemeinen die Selbstbestimmung fördern. Also es hat keinen Zweck, sage ich mal, wenn einer Person nicht gestattet wird, zu entscheiden, was sie frühstückt, dann ist es unwahrscheinlich, dass sexuelle Selbstbestimmung überhaupt ein Thema ist in dem Kontext. Also es ist eingebettet oder geht Hand in Hand mit der Umsetzung des Rechts auf allgemeine Selbstbestimmung und diese beinhaltet eben auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Gut, also wir könnten sagen, Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung sind grundlegende Aspekte des menschlichen Seins, die uns alle betreffen. Und Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, es gibt auch eine menschenrechtliche Verankerung. Darauf würde ich gerne nochmal jetzt genauer eingehen. Bevor wir einen detaillierten Blick jetzt auf unseren Personenkreis werfen gleich, könnten Sie einmal kurz erklären, wie Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung menschenrechtlich verankert sind?
Ja, bei den Menschenrechten ist es so, also grundsätzlich gibt es ja die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die ist ja schon ein bisschen älter, wobei auch eigentlich relativ jung, je nachdem, wie man es betrachtet, 1948. Und wenn wir jetzt auf den Personenkreis Menschen mit Behinderung schauen, da haben wir die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja so keine Neuschreibung der Menschenrechte ist, sondern eigentlich, wie ich sagen würde, eine Unterstreichung, eine Markierung der allgemein geltenden Menschenrechte. Es sind keine neuen Rechte, sondern, ich sag's mal so salopp, man hat halt gesehen, okay, die allgemeinen Menschenrechte werden auf den Personenkreis nicht ausreichend angewendet. Und dadurch hat sich quasi die Notwendigkeit ergeben, nochmal zu sagen, so hey, die Menschenrechte gelten eben auch, natürlich auch für Menschen mit Behinderung. Und das unterstreicht halt die UN-BRK. Und wenn wir jetzt in die UN-Behindertenrechtskonvention reinschauen, dann finden wir das Wort Sexualität nicht. Also das ist dort explizit nicht aufgeführt. Das hat den einfachen Grund, dass natürlich bei so einer Konvention, die halt weltweit auch ausgelegt ist, dass weltweit möglichst viele Nationen als Unterzeichnerstaat unterschreiben und sich dazu verpflichten. Da ist der Begriff ja einer großen Heterogenität von Kulturen und ja auch ein Wertes- und Normensystem eher eine Trennlinie, sage ich mal. Und das ist sicherlich der Grund, warum der Begriff Sexualität auch in der UN-Behindertenrechtskonvention so explizit nicht zu finden ist. Aber auch hier kann man sexuelle Menschenrechte ableiten, also gerade in den Artikeln zu Fortpflanzung, Gesundheit und Schutz vor Gewalt. Also das sind ja alles Themen, die eben auch große Schnittmengen mit dem Thema Sexualität haben. Und da gibt es eben ein paar Paragraphen, wo es ein bisschen expliziter rauszulesen ist und bei anderen eben auch wieder etwas weiter. Also Partnerschaft, Beziehung, Gesundheit, Schutz vor Gewalt, hatte ich schon gesagt. Das sind so Sachen, wo sich eben sexuelle Menschenrechte wiederfinden lassen. Und was ich persönlich ganz spannend finde, ist, dass schon 1999 die World Association for Sexual Health die Declaration of Sexual Rights niedergeschrieben hat. Die haben sich da nämlich auch schon Gedanken gemacht, wie können aus den allgemeingültigen Menschenrechten konkret sexuelle Menschenrechte abgeleitet werden. Das heißt, sie haben die allgemeinen Menschenrechte ja daraufhin untersucht, inwieweit Sexualität da eine Rolle spielt. Und es findet sich eben auch im Netz, also die Erklärung des sexuellen Rechts ist ganz spannend, wenn man da nochmal genauer reinschauen möchte. Das heißt also, dass sexuelle Selbstbestimmung, Sexualität wirklich auch ein Menschenrecht ist, ein Grundrecht ist. Und wenn wir da jetzt vielleicht schon mal vorab einen kleinen Bogen spannen in die Praxis und in die Arbeit mit dem Personenkreis, dann ist es eben auch nichts, was irgendwie ein Randthema sein sollte. Das habe ich fast ist gesagt, das ist es aber leider häufig, aber es sollte kein Randthema sein, weil es fehlen ja auch die Argumente. Also es ist halt Menschenrecht, es ist menschenrechtlich verankert, dass es thematisiert wird. Es ist etwas, was jede Person unweigerlich betrifft, was Teil unserer Identität ist, unserer Entwicklung. Das kann und darf man nicht links liegen lassen und dennoch passiert es. Und daraus ja, ergibt sich quasi auch schon so wieder die Relevanz und der Handlungsbedarf. Ne?
Ja, ich glaube, das ist genau das Spannende auch an unserem Personenkreis, dass sie eben so oft auch nicht mitgedacht werden und so eben auch bei diesem Thema jetzt noch nicht immer mitgedacht sind. Ich würde aber jetzt gerne einmal kurz vorab unseren Personenkreis eingrenzen. Unter Menschen mit komplexer Behinderung verstehen wir Menschen mit schwerer und mehrfacher körperlicher und geistiger Behinderung, die zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse in allen Lebensbereichen umfassend auf das Verständnis und die Assistenz ihrer Mitmenschen angewiesen sind. Sie nutzen oftmals basale und körpereigene Kommunikationsformen. Und ich würde gerne, weil es jetzt vor allem bei diesem Thema auch richtig deutlich wird, wie vulnerabel diese Personengruppe ist, noch eine weitere Definition aufgreifen von Frau Professor Falkenstörfer. Sie verwendet den Begriff von Menschen mit komplexen Behinderungen und versteht darunter, dass es Menschen sind, die aufgrund diverser und komplexer behinderungsbedingter Einschränkungen und sich daraus ergebender Bedarfe lebensbegleitend auf fürsorgliche Unterstützung angewiesen sind. Nun meine Frage an Sie. Inwiefern sind Menschen mit komplexer Behinderung im Kontext von Sexualität auf lebensbegleitende und fürsorgliche Formen der Unterstützung angewiesen? Was würden Sie da ganz konkret als Unterstützungsbedarfe festschreiben?
Also ich würde jetzt einmal auf die Lebenssituation schauen. Also wenn wir uns den Personenkreis anschauen, durch den hohen Umfang der Unterstützung ist es so, dass der Großteil der Personen eben auch nach wie vor in Institutionen lebt. Das ist nochmal eine Umwelt- oder Umfeldbedingung, die nochmal ganz eigene Herausforderungen mit sich bringt. Also Einrichtungsstruktur ist halt etwas, was per se ja nicht als selbstbestimmungsfördernd ist, sondern da muss schon aktiv was gemacht werden. Es leben viele Personen zusammen. Es sind im Prinzip Zwangs-WGs. Man kann sich nicht aussuchen, mit wem man zusammenlebt. In der Regel kann sich die Betreuungsperson nicht ausgesucht werden. Das heißt, es ist schon im Kern so, dass auch überhaupt, also mit wem ich als betroffene Person Kontakt habe, kann ich mir in der Regel gar nicht so sehr aussuchen. Dann ist es so, dass wenn man jetzt einmal nur auf die komplexen Behinderungen, so wie es Professorin Falkenstörfer sagt, schaut, dann gehen damit ja Herausforderungen einher. Zum einen die Kommunikation und ich glaube, das ist auch so der Kern eigentlich, nämlich wie kann eine Person, die in der Regel verbal nicht kommuniziert, auch motorische Beeinträchtigungen hat, die eben auch eine körperliche Ausdrucksweise vielleicht auch als herausfordernd darstellt, dahingehend, dass sie vielleicht versucht zu kommunizieren, aber das Umfeld nicht in der Lage ist, es differenziert oder überhaupt auch zu deuten. Also wie können persönliche Wünsche mitgeteilt werden? Und das ist so die große Herausforderung, an der es in meiner Erfahrung und auch im Gespräch mit Fachpersonen, mit Betreuungspersonen eigentlich ganz häufig scheitert. Wir haben ja Möglichkeiten, da unterstützen Kommunikation, okay, aber bei dem Personenkreis ist es nochmal eine große Herausforderung, wirklich auch differenzierte persönliche Wünsche und auch Bedürfnisse zu artikulieren. Und das ist, denke ich, das, ja, was mit am herausforderndsten ist, aber auch am den größten Gewinn hat, wenn man da irgendwie rankommt an diesem Punkt. Und wenn Sie sich das vorstellen, also Sie versuchen, sich mitzuteilen, aber alles, was Sie versuchen, wird nicht so interpretiert oder kann nicht so interpretiert werden wie das, was vielleicht in ihnen vorgeht, dann ist das schon maximal frustrierend. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in irgendeiner Weise ihr Umfeld ihre Lebensumstände so gestaltet, dass es ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht, ist dann doch eher gering. Und das, also das ist auch das, was letztendlich das Wichtige ist, wenn wir mit dem Personenkreis arbeiten, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass wir AnwältInnen sind für den Personenkreis. Also die Personen sind auf uns maximal angewiesen und zwar in jeder Lebenslage und eben auch beim Thema Sexualität. Das heißt, wenn aus der Umwelt nichts kommt, also auch kein Angebot kommt oder kein aufrichtiges Interesse an der Person und diesem Themenfeld Sexualität, dann passiert da nichts. Und was sich auch beobachten lässt, was sich so aus der Praxis, auch aus Berichten von Betreuungspersonen, von Mitarbeitenden in Institutionen auch so mitbekommen habe, ist halt, dass häufig auch die Personen gar nicht umfänglich auch einbezogen werden in auch eine Art Sinnlichkeit. Also Menschen mit komplexer Behinderung sind ja aufgrund der Beeinträchtigung doch eher mit ihrem Körper in Kontakt, wenn es um medizinische Aspekte geht, wenn es um Diagnostik geht, wenn es um Dinge geht, die man vielleicht eher negativ bewertet, die negativ konnotiert sind. Also Ärztinnenbesuche, Therapien, Medikamente, Spastiken, das tut weh und so weiter. Und Körper ist erstmal etwas Beschwerliches oder auch eine Person mit komplexer Behinderung, die dann möglicherweise eine Mobilitätshilfe hat, einen Rollstuhl, der sehr also einfach ein großes Volumen hat, wo zurückgespiegelt wird, ach, jetzt stehst du da schon wieder im Weg. So. Also ganz einfache Alltagssituation letztendlich, das ist dann eine Spiegelung der eigenen Leiblichkeit, der eigenen Körperlichkeit, die immer wieder ins Negative rutscht und ein Aspekt, der halt das so herausfordernd macht, Sexualität überhaupt als etwas überhaupt zu begreifen oder den eigenen Körper, die eigene Sinnlichkeit, das eigene Erleben positiv zu erfahren. Also das ist halt etwas, was schwierig ist, weil es wenig Anlässe gibt, diese positiv konnotierten Erlebnisse dann auch ja wirklich zu fühlen. Und da wäre es dann natürlich auch ein Punkt, wo man als Umfeld dann ansetzen müsste, nämlich überhaupt erstmal ganz im Kern das zu fördern, also oder Möglichkeiten zu bieten, den eigenen Körper als etwas Lustvolles und als etwas Schönes auch, ein schönes Vehikel sozusagen für das Leben wahrzunehmen. Bevor es dann überhaupt an irgendwelche weiteren Gedanken geht, wie genitale Sexualität, Partnerinnenschaft oder ähnliches.
Sie sind mit Ihrem LIS-Konzept diesen Herausforderungen begegnet und haben sich überlegt, wie kann man jetzt daraus etwas entwickeln, was Personen, die mit Menschen mit komplexen Behinderungen zusammenarbeiten, wirklich an die Hand nimmt und einen Weg ebnet für ja, Förderung der sexuellen Selbstbestimmung und Förderung der Sexualität. Können Sie hier einmal ausführen, wie ist diese Idee entstanden? Was sind die Ziele?
Ja, also entstanden ist es, wie gesagt, aus der Praxis heraus. Also Menschen, die mit dem Personenkreis arbeiten, haben gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was tue ich mit den Personen? Was mache ich ganz konkret? Das ist das eine. Das andere ist die Beobachtung, dass halt da auch gerade bei Menschen mit komplexer Behinderung eine Infantilisierung stattfindet, also Verkindlichung, ein Absprechen von Sexualität, ein Absprechen von Erwachsensein, ein Absprechen, ja, teilweise sogar bis hin zu, die Person kann das gar nicht einschätzen, das ist überhaupt kein Thema, oder vielleicht sogar das Absprechen von eigenen Bedürfnissen oder Wünschen im Einzelfall. Das heißt, der Personenkreis, und das findet sich in der Literatur und das durfte ich in der Praxis leider auch vielfältig beobachten, wird da wirklich als marginalisierte Gruppe quasi einfach außen vor gelassen und ist ja auch, wenn man sich das Spektrum der Menschen mit Behinderung anschaut, bei den Personen, die halt häufig vergessen werden, sage ich mal, selbst bei den Umsetzungsbestrebungen der UN-BRK, nochmal weiter, also ganz am äußersten Rand, also Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung sind auch schon häufig nicht mitgedacht. Und wenn wir dann auf den Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung schauen, Da hört es dann meistens wirklich komplett auf. Und wie gesagt, in Einzelfällen, also es gibt natürlich, wie auch die Stiftung Leben pur, es gibt natürlich auch Institutionen, Organisationen, Vereine und so weiter, die da ein besonderes Augenmerk drauf haben. Aber wenn wir es einmal so generalisieren und mal drüber schauen über die Landschaft, dann ist es doch einfach so, dass der Personenkreis eben nicht mitgedacht wird. Und ja, und halt dann dieses große Fragezeichen, was mache ich und also wie kann ich an die Person rankommen? Wie kann das Thema Sexualität irgendwie gefasst werden für den Personenkreis? Also wenn wir jetzt in der Praxis Menschen haben, die Personen mit komplexer Behinderung begleiten, die dann sagen, ja, ich möchte was tun, aber was? So, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das sind so die Fragen und daraus sind Leitfragen entstanden, ne? Also nämlich, wie kann eigentlich sexuelle Selbstbestimmung bei dem Personenkreis gezielt gefördert werden? Also vor dem Hintergrund, dass sie sich nicht eindeutig mitteilen können. Und wie kann sexuelle Selbstbestimmung, aber auch das sexuelle Erleben, das sexuelle Ausleben für die Personengruppe überhaupt ermöglicht und gewährleistet werden? Und das gemäß der individuellen Bedürfnisse und der eigenen Wünsche. So, und dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir daran? Also wie erfassen wir die Wünsche? Wie erfassen wir die persönlichen Bedürfnisse? Und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Also wie, da ist halt ein großer Graben oder eine große Leere, sage ich mal, zwischen den Personen, die etwas wollen, die eigentlich unterstützen wollen, und der Person mit komplexer Behinderung. Und ja, und da habe ich mir überlegt, wie kann man das irgendwie schließen? Wie kann man sich da annähern? Und vorab ist zu sagen, man wird es, da bin ich überzeugt, nie 100% erreichen, aber man kann sich eben annähern und eine Idee bekommen, was braucht die Person, was wünscht sich die Person und was ist etwas, was auch Wohlbefinden schafft, was dann wieder, wenn wir Sexualität weit gefasst denken, auch Identitätsentwicklung, Identitätsbildung und also im Kontext Sexualität fördern kann und auch lustvolle Sexualität letztendlich fördern kann, wenn man das als perspektivisches Ziel auch nimmt. Oder auch die Entscheidung, ich möchte das nicht, weil auch Asexualität oder auch die Entscheidung, ich möchte zum Beispiel gar nicht irgendwie konkret zum Beispiel Genitalien stimulieren oder so, das ist auch in Ordnung, das gilt ja für alle, das ist ja auch eine Entscheidung, aber ich kann die Entscheidung nicht treffen, wenn ich gar nicht weiß, was überhaupt möglich ist.
Und für wen konkret ist dieses Konzept gedacht, und könnten Sie vielleicht auch einmal beispielhaft erklären, wie man sich diese Arbeit vorstellen kann, also wie konkret das dann funktioniert, wenn man sich für die Arbeit mit dem LIS-Konzept entscheidet?
Ja, da müsste ich ein bisschen ausholen.
Sehr gerne, wir haben noch viel Zeit.
Also grundsätzlich ist es so, dass das LIS-Konzept, also zur Erklärung, LIS steht für Lust, Interesse und Stärken. Und es ist ein Konzept, das sich ganz bewusst auf die positiv konnotierten Aspekte von Sexualität bezieht. Also hier geht es erstmal nicht um Übergriffe, sexualisierte Gewalt, sondern es geht darum, Lust und das Interesse an Dingen. Also Lust und Interesse ist ja auch sehr eng miteinander verwoben. Da gibt es Schnittmengen. Wir haben jetzt im letzten Semester versucht, eine Trennschärfe herauszuarbeiten. Also das spielt eine Rolle, aber auch die Stärken. Also was kann eine Person gut? Womit befasst sich die Person kompetent und sicher? Was ist etwas, was dann auch wieder aufgrund der Kompetenz Freude und eine Art Lust und ja, also eine Art Lustempfinden im Sinne von Freude, vielleicht sogar Euphorie auch auslöst. Also diese ganzen positiven Aspekte, die sind da ein Thema. Das sind so die Faktoren, die halt eine Rolle spielen im LIS-Konzept. Und es ist halt grundsätzlich eine Bedarfserhebung auf der einen Seite und eine ICF-orientierte Lust-, Interessen- und Stärkenanalyse unter Einbezug der Person und des Umfeldes. Also wir schauen einmal auf die Person mit komplexer Behinderung und auf der anderen Seite natürlich auf das Umfeld, weil, wie wir jetzt gehört haben, ist die Person maximal vom Umfeld abhängig. Und es zeigen sich halt, also es sind 4 Handlungsebenen, auf denen im LIS-Konzept agiert werden kann. Bestenfalls schaltet man das natürlich alles zusammen, aber das ist natürlich eine große Sache. Ich werde gleich nochmal drauf eingehen. Also man kann auch Einzelaspekte herausheben, und nach aktuellem Stand ist es auch so, also man kann auch, ich sag mal, die Idee auch adaptieren jetzt erst. Man kann auch im Sinne des LIS-Konzepts arbeiten, wenn man jetzt nicht das komplette Konzept anwendet, zumal das ja jetzt auch noch nicht finalisiert zur Verfügung steht. Also diese 4 Handlungsebenen, das ist einmal die Seite der Person mit komplexer Behinderung und dann einmal die Seite des betreuenden Umfeldes. Und auf der Seite der Person mit komplexer Behinderung ist nämlich ein Aspekt auch sexuelle Bildung, weil das wird auch vergessen. Also welche Person mit komplexer Behinderung hat eine adäquate sexuelle Bildung erhalten, Aufklärung? Ich kenne keine Zahlen, es gibt wahrscheinlich keine Zahlen, aber das sind wahnsinnig wenige. Also, und da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation. Häufig ist es in der Vermittlung so, dass dann gesagt wird, ja gut, also leichte Sprache, unterstützte Kommunikationsmethoden, Bebilderung und so weiter, damit kann ich aufklären, oder da können wir irgendwie einen Workshop machen für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Aber wenn dann eine Person mit komplexer Behinderung dazu stößt, dann hört es auf. Also dann gibt's nicht, dann wird wenig gemacht. Und das ist natürlich auch schwierig. Das ist eine der großen Herausforderungen, die sich auch hier stellt. Es ist schwierig, dann auch einzuschätzen, okay, was kommt eigentlich an? Also welche Informationen braucht die Person? Was wird wie verstanden? Und ich denke, da ist so die Herausforderung, diesen Spagat hinzubekommen. Also zwischen dem Recht auf Information, was ja die Person mit komplexer Behinderung hat, und auch einer Überfrachtung an Informationen, auch einer Überforderung. Und nichtsdestotrotz ist eben diese eine Handlungsebene oder die eine Handlungsebene, die sexuelle Bildung, insbesondere bezüglich sexueller Selbstbestimmung, für die Person mit komplexer Behinderung mitgedacht. Und daraus ergeben sich ganz viele Fragezeichen. Also da habe ich auch selbst noch ganz viele Fragen, wie man das bestmöglich machen kann. Aber es darf auf keinen Fall vergessen werden, weil das ist ja eine Grundlage. Ich muss ja wissen, was es alles gibt oder zumindest eine Idee haben. Ich brauche ein semantisches Netz letztendlich für bestimmte Themen, um dann überhaupt Wünsche zu äußern. Also ohne das funktioniert es nicht. Das heißt, das ist ein ganz grundlegender Aspekt. Und nun ist es ja so, dass die Personen im Umfeld, ja, die brauchen ja auch ein Grundwissen. Also wie sollen sie unterstützen, wenn sie nur peripher oder aus dem Privaten mit dem Thema Sexualität zu tun haben? Das heißt, im LIS-Konzept ist es so gedacht, dass auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite des Umfeldes, auch Schulungen stattfinden zu Sexualität, zu sexueller Selbstbestimmung, die dann auch etwas weiter gefasst sind. Also ja, was sind eigentlich zum Beispiel die Leitprinzipien im Umgang mit Menschen mit Behinderungen? Also das kann da mit drin sein. Was ist eigentlich mein Auftrag? Also was heißt eigentlich, eine menschenrechtsorientierte Haltung zu haben und das auch wirklich dann in Taten sozusagen umzuwandeln in der Begegnung mit dem Personenkreis? Also da geht es auch viel um Schulung von Haltung, also auch die eigenen Werte und Normen zurückzustellen, gerade im Thema Sexualität oder bei dem Thema, da ist es ja so, dass wir alle irgendwie betroffen sind und ja, wir haben alle eine Sozialisation erlebt, unsere Entkulturation spielt eine große Rolle, wenn es um Werte und Normen geht, wie wir bestimmten sexuellen Lebensäußerungen oder Sexualität, sexuellen Neigungen, Wünschen und so weiter begegnen oder was das in uns auslöst. Und wenn ich Menschen in ihrer Sexualitätsentwicklung eine Unterstützung leisten möchte, dann ist es wichtig, dass sich dieses Werte- und Normenkorsett, sage ich, weil in dem Moment ist es zwar etwas, was mich hält, aber es beengt mich auch, dass ich das ablege, weil sonst neige ich dazu, meine eigene Perspektive und meine eigene Haltung auf mein Gegenüber zu übertragen, aber damit fördere ich keine Entwicklung, sondern damit stülpe ich nur etwas über und das ist nicht das, was wir wollen oder was gemacht werden sollte. Und das heißt, da geht es dann wirklich darum, auch zum Beispiel mitarbeitenden Institutionen oder auch eben Menschen des Umfeldes da zu sensibilisieren und zu schulen. Das ist so, sind so die grundlegenden Blöcke. Und ja, das nächste, da springe ich einmal wieder zurück zur Person mit komplexer Behinderung, wäre dann ja die direkte Erhebung persönlicher Faktoren, die ein Gefühl von Lust auslösen, die ein Gefühl von Interesse auslösen und auch persönliche Stärken. Und das wäre halt eine direkte Erhebung. Und da ist jetzt die Frage, wie macht man das? Weil eine Person mit komplexer Behinderung kann ich jetzt nicht einfach so interviewen, wie wir es jetzt hier in dem Podcast machen, sondern da brauche ich andere Mittel, um genau das herauszufinden. Und ein Hilfsmittel im LIS-Konzept sind LIS-Fragen. Das ist ein Fragenkatalog, der sich an der ICF orientiert. Und da werden im Prinzip also diese Faktoren Lust, Interesse und Stärken mit Items der ICF verschränkt. Und dieser Fragenkatalog, der führt dann quasi dazu, dass ich eine relativ konkrete Idee bekommen kann, was quasi da wirklich die persönlichen, ja, ich sag mal, Wünsche, Bedürfnisse der Personen sind. Und das würde halt in dieser direkten Erhebung an der Person über eine, ich habe es basale Befragung genannt, laufen, also ein basales Interview. Das ist eine Verschränkung wieder aus basaler Stimulation und basaler Kommunikation, aber eben mit einem sehr gezielten Erkenntnisinteresse. Und da gibt's oder da, das ist auch eben gerade noch in der Finalisierung, eine Art Instrument quasi, ein Beobachtungsbogen für diese basale Befragung, wo dann mit Hilfe unterschiedlicher Materialien, die Sinnesreize auslösen können, geschaut wird, okay, welche sinnlichen Aspekte, welche Wahrnehmungsangebote mag die Person in diesem Moment, was sind vielleicht Materialien oder auch Sinneseindrücke, Wahrnehmungsangebote, die die Person absolut ablehnt, wo ist ein Interesse, also welche visuellen Reize mag die Person, also wirklich über alle Sinne quasi. Und das kann man dann ganz direkt halt an der Person sozusagen dann erfahren. Und das ist etwas sehr Komplexes und auch, wie ich finde, eigentlich, muss ich ehrlich sagen, der spannendste Teil des Konzepts, weil sich auch genau an diesem Punkt die meisten Fragen und auch also kritischen Punkte, sage ich mal, abbilden. Also ja, aber das vielleicht erstmal dazu, also die direkte Erhebung, nämlich der Versuch quasi direkt mit der Person, an der Person, über den basalen Weg herauszufinden, was magst du eigentlich, was gefällt dir, um dann in der Konsequenz ja quasi in den Alltag auch mehr Sinnes- und Wahrnehmungsangebote zu integrieren, um eben wieder mehr positive Aspekte zur Körperlichkeit auch etablieren zu können. Das wäre dann eben die dritte Handlungsebene und die vierte und letzte Handlungsebene wäre dann die indirekte Erhebung von persönlichen Faktoren, die halt Lust und Interesse auslösen und persönliche Stärken der Person. Und das würde dann über eine stellvertretende Befragung mit Personen des Umfeldes passieren, auch wieder mit diesem Fragenkatalog, mit dem LIS-Fragenkatalog. Fragenkatalog. Den kann man durcharbeiten. Und in diesem Fragenkatalog sind sogenannte Perspektivfragen drin. Wenn man die beantwortet, dann kann man sehr genau eigentlich schon ableiten, welche Maßnahmen oder was halt ganz konkret gemacht werden kann im Alltag, um die Personen mehr in die Wahrnehmung und ihren Körper sozusagen auch wieder zurückzubringen. Als allerersten Schritt zur Unterstützung der sexuellen Entwicklung und der sexuellen Selbstbestimmung. Das ist so das. Zusammengefasst, also es gibt sexuelle Bildung und eine Schulung zu sexueller Selbstbestimmung auf der Seite der Personen mit komplexer Behinderung und des Umfeldes und dann eben die Erhebung einmal direkt und einmal indirekt mit dem Kerninstrument des LIS-Fragenkatalogs und aus diesen Ergebnissen werden dann quasi Maßnahmen zur Förderung sexueller Entwicklung und einer personenorientierten Sexualitätsbegleitung abgeleitet. Das ist so das Konzept.
Ja, sehr umfassend und vielfältig. Man merkt, dass Mehrperspektivität einfach sehr ernst genommen wurde in diesem Konzept und man, glaube ich, auch, und das gerade das ist, was das Konzept so nachhaltig auch macht, dass man sich wirklich überlegt, wie man auch die Personen mit einbezieht. Und daran wird, glaube ich, auch deutlich, dass das ein Thema ist, was eben nicht dann nur für Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung gewinnbringend wird, sondern dass es eine Begegnung auch mit dem Menschen an sich wird, der in ganz vielen Lebensbereichen dann auch tragbar wird. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, wann das Konzept zugänglich ist und wann man sich mal dran probieren kann?
Ja, das ist tatsächlich auch für mich eine Frage. Also es ist, wie ich es eingangs schon gesagt habe, es ist aktuell eine Ressourcenfrage, also sowohl zeitlich als auch in gewisser Weise finanziell. Es geht natürlich auch darum zu schauen, in welchem Format kann man das zugänglich machen. Also ein Teil des Konzeptes ist sicherlich etwas, was sich dann in auch einer Unterstützung von Organisationen, auch im Sinne von Organisationsentwicklung auch widerspiegelt, weil das Konzept, wenn man es, ich sag mal, als Ganzes anwendet, schon etwas ist, was etwas Langfristiges ist, was auch etwas mit einer Ausrichtung von zum Beispiel Institutionen zu tun hat. Das Konzept ist eben aus der Praxis heraus entstanden und es ist ja aktuell noch so, dass eben ein Großteil der Personen in Institutionen lebt und genau da ist eben auch der Gedanke anzusetzen, weil dort eben der, ja, das Gros des Personenkreises auch erreicht werden kann. Vielleicht auch so die Frage, warum eigentlich ICF-Orientierung? Naja, damit es anschlussfähig sein kann in Bezug auf eben Bedarfserhebung, weil eben die Bedarfserhebungsinstrumente aktuell eben ICF-basiert sind. Und das ist sozusagen der Grund des Formats sozusagen. Das heißt, wenn wir es groß betrachten, dann wäre, also wenn ich es jetzt optimal denke, ne, dann wäre es so, eine Institution sagt so, wir wollen was für die sexuelle Selbstbestimmung unserer betreuten Personen tun. Wir legen jetzt hier ein Hauptaugenmerk mit auch auf den Personenkreis oder gerade auch auf den Personenkreis Menschen mit komplexer Behinderung. Und dann ist es etwas, was langfristig geplant wird, also wo dann eben Schulungen stattfinden und dann auch die direkte Erhebung zu Lust, Interesse stärken. Also das ist LIS-Konzept, also bezüglich der direkten und indirekten Erhebung dann auch ein Teil der allgemeinen Informationssammlung, Maßnahmenplanung und so wird. Also das müsste dann eingeflochten werden in das System. Nichtsdestotrotz kann ich mir das aktuell sehr gut so vorstellen, dass wenn es vielleicht einen Verlag oder ähnliches gibt, der sagt, okay, wir packen das in ein Format, das quasi auch dann rausgegeben werden kann, also wirklich auch physisch sozusagen, dann wäre es ja vor allen Dingen die Aspekte der direkten Erhebung und indirekten Erhebung, also der LIS-Fragenkatalog, was ist zu beachten, welche Optionen habe ich, weil es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie man zum Beispiel auch die direkte Erhebung machen kann. Es gibt viele Dinge zu beachten. Auch hier müsste wahrscheinlich eine Schulung vorausgehen. Die Frage, die auch noch nicht ganz geklärt ist, wer kann das eigentlich machen? Das heißt, oder wer sollte das tun? Wo sind die Grenzen? Auch bezogen auf die indirekte Erhebung bräuchte es ja ein Manual, einen Fragenkatalog und so. Aber wenn da noch ein paar Fragen beantwortet sind und sich physisch ja ein Format quasi findet, das auch zu vertreiben, dann wäre es quasi raus. Aktuell ist es so, dass es halt, wenn Institutionen oder Einzelpersonen Interesse daran haben, läuft es halt über mich. Es wäre natürlich schön, wenn sich das auch breiter streut, um, ja, sage ich mal, diese Impulse, die das Konzept beinhaltet, auch in die Breite zu streuen. Das ist mehr das Anliegen. Also ich freue mich auch einfach, wenn Menschen Impulse erstmal mitnehmen, auch jetzt aus den Vorträgen, die ich in letzter Zeit hatte oder gehalten habe und den Workshops, da habe ich auch immer angeregt. Nehmt einfach die Impulse mit, die ihr habt und lasst es einfach erstmal in eure tägliche Arbeit einfließen, nämlich genau hinzuschauen, was mag denn die Person, unterschiedliche Materialien anzubieten, also ganz bewusst auch unter diesem Aspekt, ja, in die Sinn, also eine Person auch in die Sinnlichkeit zu bringen, mal darauf zu achten, wie ist das denn eigentlich, wie häufig hat die Person denn überhaupt die Chance, den Körper auch positiv konnotiert und lustvoll wahrzunehmen? Oder ist es nur Pflege, Medizin, Therapie und so weiter? Also gerade eben aus dem Fragenkatalog kann man schon viel mitnehmen, auch für die Arbeit. Und da wird es wahrscheinlich dann eine Art Staffelung geben. Also dieses Gesamtpaket, das ist eben dann wirklich auf institutioneller, groß angelegter Ebene. Und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann ja sozusagen ein händelbares physisches Paket gibt, mit dem man dann auch als Haus, sage ich mal, oder also als Einrichtung, wenn vielleicht nicht der ganze Träger, sage ich jetzt mal, mitmacht oder so, da schon zumindest schon mal starten kann. Das ist so die Idee. Eine zeitliche Perspektive kann ich da schlecht geben. Also von mir aus natürlich gern so schnell wie möglich, aber wie es dann so ist, es zieht sich natürlich dann doch immer noch alles ein bisschen. Also da möchte ich mich nicht so festlegen, um mich dann nicht so festnageln zu lassen.
Okay, jetzt haben Sie schon mal ein bisschen vorweggegriffen, was ich Sie jetzt abschließend noch fragen will. Und zwar haben Sie von kleinen Schritten gesprochen, die man durch das LIS-Konzept auch schon gehen kann, bevor die große Institution sich als Aufgabe nimmt. Und da würde ich gerne noch einmal abschließend drauf zu sprechen kommen. Und zwar, welche ersten Schritte empfehlen Sie PädagogInnen, wenn Sie diese Unterstützung angehen möchten? Was würden Sie Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt aus dieser Podcast-Folge rausgehen und sagen, okay, jetzt gehe ich das mal in der Praxis an. Wo fängt man da an?
Ja, also ich denke, am besten ist, man fängt bei sich selbst an und fragt sich einmal, wie begegne ich eigentlich Menschen mit komplexer Behinderung? Welche Zuschreibung habe ich? Welche Bilder habe ich, wenn ich an Menschen mit komplexer Behinderung und Sexualität denke? Also was kommt mir in den Sinn? Was erscheint mir von meinem inneren Auge? Und dann mal ganz kritisch auch zu sein und zu überlegen, okay, was ist davon eigentlich meine Interpretation? Also was entspringt so meinen eigenen Werten und Normen? Lasse ich das eigentlich zu, dass die Person ein sexuelles Wesen ist, eine erwachsene Person ist, die auch Lust empfinden kann, die auch ein Interesse an Lust hat, vielleicht sogar ein Interesse auch an körperlicher Sexualität hat, an Partnerinnenschaft und so weiter. Und wie ist es für mich, wenn da die Wünsche vielleicht auch gar nicht meinen eigenen Werten und Normen entsprechen? Also was löst es in mir aus? Wie gehe ich damit um? Um dann in den nächsten Reflexionsschritt zu gehen, sich davon zu distanzieren und quasi einmal zurückzutreten und es einfach, um es stehen lassen zu können, um es sein lassen zu können, ohne das Bedürfnis zu haben, einzugreifen oder etwas zu korrigieren. Also da würde ich mir wünschen, dass wir da viel öfter immer wieder auch an so eine kritische Selbstbeobachtung gehen. Und daran gekoppelt ist halt Haltung. Also überhaupt meine Haltung zum Thema Sexualität. Also kann ich das akzeptieren, dass Sexualität vielfältig ist? Kann ich das akzeptieren? Kann ich das aushalten? Habe ich diese Ambiguitätstoleranz? Das ist ja also das, etwas auszuhalten, was nicht meinen eigenen Werten entspricht, was dem eigentlich sogar zuwider ist, kann ich das und kann ich das im professionellen Kontext, kann ich damit umgehen? Also kann ich wirklich für die Person da sein, die Person unterstützen und meine eigene Perspektive zurückstellen? Das ist professionelles Handeln. Dann auch das Zutrauen in die Situation. Also Zutrauen, dass eine Person mit komplexer Behinderung eine Person ist, die sehr wohl auch weiß, was sie mag, was sie möchte, aber dass sie eben aufgrund der Lebensumstände möglicherweise nicht die Chance hatte, bestimmte Optionen überhaupt zu kennen. Und naja, dann zu verstehen, dass wir quasi als Umweltpersonen oder als Außenfaktoren dann auch da unterstützend einwirken sollten, um eben diese Entwicklung auch zu fördern. Was jetzt Mitarbeitenden in Einrichtungen betrifft und vor allen Dingen auch Personen in Leitungsfunktionen oder überhaupt auch Institutionen, also von der Führung, von der Geschäftsführung her. Es sollte verstanden werden, dass die Berücksichtigung sexueller Selbstbestimmung eine dienstliche Verpflichtung ist, also die Förderung sexueller Selbstbestimmung und kein Spaßprojekt wie, ich sag mal, wir fahren jetzt mal Kanu. Das kann man machen, das muss man nicht machen, aber sexuelle Selbstbestimmung von allen Menschen zu fördern und gerade bei denen, die eben maximal auf Unterstützung angewiesen sind, das ist eine dienstliche Verpflichtung. Das sollte es sein, also so sollten wir das auch verstehen. Und klar, das kann innerhalb von Teams immer noch anders geregelt werden. Es muss nicht jede Person den Hut aufhaben für das Thema Sexualität, aber es sollte klar sein, dass es ein Thema ist, das nicht verschwiegen und umschifft wird. Und ja, was kann ich in der Praxis konkret tun? Also erstmal mein Gegenüber ernst nehmen, wirklich wahrhaftig sein, also wahrhaftig wenn ich einer Person gegenüber trete, sie ernst nehmen, sie wirklich wahrnehmen. Also wir alle Menschen wollen gesehen werden, wirklich gesehen werden. Und wenn ich kurz innehalte in einer Begegnung mit einer Person, dann habe ich die Chance, sie wirklich wahrzunehmen als Mensch. Und daraus kann wirklich echte Bindung entstehen. Und das erleichtert dann natürlich auch wieder die Kommunikation mit Menschen mit komplexer Behinderung, weil ich sie ganz anders lesen kann. Ich bin also auch anders verbunden, nicht nur oberflächlich, sondern ich habe eine ernste Beziehung zu der Person im professionellen Kontext und habe da eine Vertrauensbasis und eine andere Kommunikationsbasis, als wenn ich nur oberflächlich sozusagen meinen Dienst tue. Also das ist etwas ganz Wichtiges. Dann Sexualität ganzheitlich verstehen ist, denke ich, auch ein Aspekt, der wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu führen. Sexualität ist eben mehr als Geschlechtsverkehr und auch Geschlechtsverkehr ist natürlich mehr als, ja, wie ich immer sage, Penis- und Vagina-Verkehr. Also es ist einfach alles mehr als das, was man manchmal so im Kopf hat. Und gerade bei Menschen mit komplexer Behinderung geht es halt ja auch darum, erstmal Wahrnehmungsangebote zu machen, sinnliche Wahrnehmung zu fördern und das eben orientiert möglichst an den Wünschen der Person, die mir gegenüber ist. Und ja, und was ich halt so, ja, vielleicht noch so drei Punkte, die ich gerne noch so mitgeben würde. Und zwar der erste wäre hinsehen und das Thema zum Thema machen. Also es ist auch immer wieder zum Thema machen. Ich weiß, dass es viele Institutionen gibt, wo Sexualität auch gar kein Thema ist. In anderen Institutionen ist es wunderbar aufgearbeitet und da ist einfach ein sehr großes Spektrum. Aber das Thema zum Thema machen. Und dann das zweite wäre, lieber etwas zu tun, als nichts zu tun, aus der Sorge, einen Fehler zu machen oder Grenzen zu überschreiten. Also wir haben im Alltag so viele Situationen, wo wir grenzüberschreitend agieren, beim Nahrung anreichen zum Beispiel. Da machen wir uns aber eigentlich keine Gedanken, ob das jetzt grenzüberschreitend ist. Sobald es aber in irgendeiner Weise geframed ist mit Sexualität und wenn auch im weitesten Sinne, dann schrecken wir häufig zurück und machen lieber gar nichts und verfallen in eine angsterfüllte Ohnmacht, sage ich mal. Und das sollten wir überwinden. Also wenn wir achtsam sind, ja, und wie gesagt, wirklich hinsehen, kommunizieren, dann lieber etwas tun, als eben gar nichts zu tun. Weil das ist das, was eigentlich jetzt schon seit Ewigkeiten dem Personenkreis widerfährt. Also es ist jetzt wirklich Zeit für eine Trendwende. Und ja, und das Dritte wäre nochmal der Punkt, dass wir uns wirklich als AnwältInnen, als UnterstützerInnen verstehen, weil wir uns, glaube ich, nicht oft genug bewusst machen können, dass der Personenkreis wirklich zu 100% auf uns angewiesen ist.
Vielen Dank für diesen wertvollen Impuls am Ende und den Appell an alle Zuhörenden. Ich glaube, wir konnten richtig viel mitnehmen alle und auch schon erste Inspirationen für kleine Schritte mitnehmen und aber auch hoffentlich große Lust, weiter sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ja, haben Sie noch irgendwelche Stellen, die Sie empfehlen würden? Irgendwas, wo man sich gut informieren kann oder ja, was anschlussfähig vielleicht für diesen Podcast jetzt auch wäre?
Ja, also wo man sich gut informieren kann, bezogen auf Sexualität und komplexe Behinderung. Also da, ja gut, da muss ich natürlich auf die Stiftung Leben pur verweisen, die dazu publiziert. Also das schon. Tatsächlich ist es gerade in der Schnittmenge komplexe Behinderung, Sexualität gibt es nicht so viel. Aber es gibt natürlich Fachstellen, die auch, also Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Fokus nehmen, wo auch unterschiedliche Bildungsmaterialien auch zum Thema auch bereitgestellt werden. Das ist zum Beispiel die Libelle in Mainz, fällt mir da ein. Auch Klassiker, sage ich mal, Pro Familia, Lebenshilfe, das sind halt so die Anlaufstellen, wo man auch schauen kann, wenn man jetzt Interesse hat, auch mit Personen, die man betreut, zum Thema Sexualität ins Gespräch zu kommen. Da würde ich tatsächlich eine Suchmaschine anwerfen und dann wirklich mal schauen, also nach sexuelle Bildung in leichter Sprache zum Beispiel. Also da finden sich doch inzwischen einige Sachen, wobei man natürlich sagen muss, dass da auch immer die Frage ist, wenn wir jetzt mit Menschen mit komplexer Behinderung arbeiten, inwieweit das eben dann auch passend ist. Aber da kann man sich schon viel Inspiration holen.
Und ich darf mich noch anschließen mit einer Empfehlung für einen weiteren Podcast. Für alle, die es noch nicht getan haben, hören Sie auch gerne in unsere erste Folge zum Thema Sexualität und Körperlichkeit. Diese ist im Rahmen unserer Fachtagung entstanden. Und zwar diskutieren dort ExpertInnen über juristische und gesamtgesellschaftliche Fragestellungen in diesem Themenkomplex. Und wie Frau Westphal auch schon angeschnitten hat, gibt es auch eine Veröffentlichung mit dem Verlag Selbstbestimmt Leben zum Thema Sexualität und Körperlichkeit bei Menschen mit komplexer Behinderung. Auch das kann ich sehr ans Herz legen. Außerdem würde ich Sie gerne auf zwei Veranstaltungen der Stiftung Leben pur für das Jahr 2025 hinweisen. Zum einen die Tagung Sexualität, ja klar, aber wie ich will, zum Thema Körperlichkeit und Sexualität. In dieser interdisziplinären Tagung wenden wir uns an Fachkräfte, Angehörige und alle Interessierte in Zusammenarbeit mit der Kooperative Mensch. Die Tagung findet statt am 16.10.2025 und am 17.10.2025 in Berlin. Weitere Informationen und das Programm sowie die Online-Anmeldung finden Sie auf unserer Website. Und abschließend würde ich Ihnen gerne noch das Seminar von Frau Ilona Westphal Fall empfehlen. Sie hält ein Präsenzseminar zum Thema Körperlichkeit und Selbstbestimmung und erklärt dort ausführlich das LIS-Konzept, das Sie heute auch in dem Podcast schon gehört haben. Das Seminar wendet sich an TherapeutInnen, PädagogInnen, aber auch alle anderen Mitarbeitenden in Einrichtungen, Eltern, Angehörige sowie AssistentInnen von Menschen mit komplexer Behinderung und natürlich wie immer alle anderen Interessierten. Es findet statt am 20.11.2025 von 10 bis 17 Uhr in München. Die Informationen dazu sowie die Online-Anmeldung finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Westphal, für Ihre Zeit und für Ihren wertvollen Einblick heute, die ganzen Anregungen. Und auch bei den Zuhörenden möchte ich mich bedanken für das Interesse. Frau Westphal, alles Gute für Sie weiterhin und wir werden sehr gespannt auf die Entwicklungen gucken und freuen uns auf die Veröffentlichungen.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sprechen durfte.